sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
In der deutschen Bildungsdebatte fällt immer wieder das Schlagwort der Bildungsungerechtigkeit. So haben Kinder im Bildungssystem je nach ihrer sozialen Herkunft unterschiedliche Start- und Entwicklungsbedingungen und damit letztlich unterschiedliche Bildungschancen. Was aber heißt das konkret und was für Möglichkeiten gibt es, diese Unterschiede zu verringern und betroffene Kinder besser zu fördern? Hierfür ist meine Kollegin Dr. Anna Baxleitner eine sehr gute Gesprächspartnerin. Unter anderem hat sie gemeinsam mit weiteren DIPF-KollegInnen vor kurzem ein Übersichtswerk veröffentlicht, das für den deutschsprachigen Raum 20 Jahre Forschung zu diesen Fragen systematisch zusammenfasst. Mein Name ist Philipp Stürm und es freut mich sehr, dass wir die Bildungsforscherin für eine neue Folge unseres Sitzenbleiben-Podcasts gewinnen konnten. Ja, guten Tag, Frau Baxleitner.
Hallo.
Ja, dann starten wir doch gleich mal. Ich habe ja das Schlagwort der sozial ungleichen Bildungschancen eben schon genannt. Können Sie uns denn einmal näher erläutern, was das genau bedeutet?
Ja, sozial ungleiche Bildungschancen bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft einer Person und ihrem Bildungserfolg besteht. Und die soziale Herkunft umfasst die berufliche Position der Eltern, das Einkommen und die Bildung der Eltern. Und die Forschung verweist kontinuierlich darauf, dass der soziale Hintergrund eines Kindes stark die Bildungslaufbahn beeinflusst.
Okay, es beeinflusst sie stark. Was heißt das konkret? Also woran zeigt sich das?
Deutliche soziale Disparitäten finden sich in den verschiedenen Dimensionen des Bildungserwerbs, wie den erworbenen Bildungsabschlüssen, der Bildungsbeteiligung, also zum Beispiel, ob ein Kind das Gymnasium besucht, oder auch dem Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen. Und es ist so, dass der Einfluss des Elternhauses über den gesamten Bildungsverlauf besteht. Die herkunftsspezifischen Unterschiede sind am ersten Bildungsübergang von der Grundschule in die weiterführenden Bildungsgänge wie das Gymnasium am größten. Also Kinder aus weniger privilegierten Familien besuchen deutlich seltener das Gymnasium. Aber auch im weiteren Bildungsverlauf zeigen sich dann immer wieder herkunftsspezifische Ungleichheiten. Also Kinder aus weniger privilegierten Familien beginnen auch deutlich seltener ein Studium, schließen seltener dann noch ein Masterstudium an und sie nehmen auch seltener eine Promotion auf.
Okay, also könnte man jetzt mal so ganz beispielhaft und vielleicht ein bisschen platt sagen, im Schnitt erreichen ärmere Kinder weniger gute Abschlüsse und nehmen seltener ein Studium auf.
Ja, das ist leider so tatsächlich, dass die soziale Herkunft über die gesamte Bildungslaufbahn wirkt und nicht nur eben beeinflusst, ob ein Kind das Gymnasium besucht, sondern eben dann auch noch, ob es später studiert und dann eben sogar, ja, ob es auch promoviert.
Okay, also Ungleichheiten über eine ganz lange Spanne. Wie kommt es dazu? Also was sorgt denn jetzt dafür, dass die Bildungschancen dieser Kinder so merklich schlechter ausfallen?
In der Forschung unterscheiden wir zwischen leistungsbedingten und leistungsunabhängigen Herkunftseffekten. Das sind die sogenannten primären und sekundären Herkunftseffekte, die zu den Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung, wie etwa beim Gymnasialbesuch, führen. Und die primären Effekte entstehen dadurch, dass SchülerInnen aus privilegierten Familien im Durchschnitt bessere Schulleistungen aufweisen und deshalb häufiger auf das Gymnasium übergehen. Mhm. Und diese im Durchschnitt besseren Schulleistungen der SchülerInnen aus privilegierten Elternhäusern entstehen dadurch, dass diese durch eine stärkere Ausstattung des Elternhauses mit ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen mehr Förderung und Anregung beim Aufwachsen erhalten. Also sie zum Beispiel öfter ein Museum besuchen oder ihnen mehr vorgelesen wird. Und das wirkt sich positiv auf ihre Kompetenzen aus. Und ja, diese schon sehr frühen Unterschiede im Aufwachsen der Kinder führen dazu, dass schon bei Schulbeginn unterschiedliche Startchancen bestehen. Zudem ist es aber auch so, dass sich das Entscheidungsverhalten und die Bildungsaspirationen der Eltern nach sozialer Herkunft unterscheiden, und das sind die sogenannten sekundären Herkunftseffekte. Das führt dann dazu, dass Kinder mit privilegiertem sozialen Hintergrund auch bei gleichen Schulleistungen häufiger auf das Gymnasium übergehen. Ja, weil das Entscheidungsverhalten der Eltern unterscheidet sich nach sozialer Herkunft, da die Kosten und die Nutzen eines Gymnasiumsbesuchs zwischen den sozialen Herkunftsgruppen unterschiedlich eingeschätzt werden. Und hier spielt insbesondere das Motiv des sozialen Statuserhalts eine Rolle. Also für Eltern, die Akademiker sind, ist das Abitur des Kindes und ein anschließendes Studium wichtig zur Reproduktion des eigenen sozialen Status. Mhm. Und zusätzlich ist es auch so, dass sich die eingeschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das Kind das Gymnasium erfolgreich absolviert und den damit verbundenen Nutzen erzielt, unterscheidet. Mhm. Und wie gesagt, die sozialen Ungleichheiten treten beim Übergang ins Gymnasium besonders stark zutage, aber sie ziehen sich dann eben durch die gesamte weitere Bildungslaufbahn, und die Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern aus weniger privilegierten Familien sind auch auf der weiterführenden Schule geringer. Und wenn dann nach dem Abitur die Frage ist, ob das Kind ein Studium aufnehmen soll, können sie aufgrund einer größeren Distanz zum tertiären Bildungssystem weniger stark unterstützen als Eltern, die eben selber studiert haben und dann auch das Hochschulsystem besser kennen. Und sie können eben auch finanziell weniger stark unter die Arme greifen. Und während es beim Übergang ins Gymnasium so ist, dass herkunftsspezifische Unterschiede in den Schulleistungen, also die eben genannten primären Effekte, noch recht stark die unterschiedlichen Übergangsraten ins Gymnasium erklären können, ist es dann beim Übergang ins Studium so, dass Unterschiede in den Leistungsaspekten wie der Abiturnote nur noch eine relativ geringe Rolle spielen, sondern es ist dann so, dass es hauptsächlich eingeschätzte Unterschiede in den Kosten und dem Ertrag und der Erfolgswahrscheinlichkeit eines Studiums sind. Und hier insbesondere die eingeschätzten Kosten eines Studiums, weshalb AbiturientInnen aus weniger privilegierten Elternhäusern dann seltener ein Studium aufnehmen.
Also man kann schon sagen, dass also die Nachteile ziehen sich durch und bleiben eben über die gesamte, auf der gesamten Strecke bestehen und werden wohl auch erhalten bleiben. Ne? Wenn ich das dann höre, sozialer Status erhalt, dann kann man schon sagen, also tendenziell bleiben eben die bestehenden Verhältnisse dann auch weiter bestehen. Denn Bildung bedeutet ja dann immer auch dann sozialen Aufstieg. Ja, jetzt haben wir das ja auf einer sehr allgemeinen Ebene mal betrachtet. Jetzt ist aber mein Kenntnisstand, dass die Bedeutung des sozialen Hintergrunds für die Bildungschancen in Deutschland besonders hoch ist. Stimmt das eigentlich?
Generell ist es so, dass Bildungsungleichheiten in allen modernen Gesellschaften auftreten. Es ist jedoch schon so, dass Deutschland international ein hohes Ausmaß an Chancenungleichheit im Bildungssystem aufweist. Anfang der 2000er Jahre gab es ja mit der Veröffentlichung der PISA-Studie den sogenannten PISA-Schock in Deutschland, nämlich dass die Kompetenzen der 15-Jährigen im OECD-Vergleich unterdurchschnittlich waren, aber auch, dass der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Jugendlichen und ihren Kompetenzen im internationalen Vergleich sehr stark war. Also Jugendliche, deren Eltern einen höheren sozioökonomischen Status haben, erzielten im Durchschnitt deutlich höhere Kompetenzwerte. Und dieser Zusammenhang hat sich über die letzten 20 Jahre seitdem kaum verändert und liegt weiterhin über dem Durchschnitt der OECD-Länder.
Oh, das ist aber schlecht, ja. Und das wird auch also weiter dann auch über die PISA-Studie erfasst, sodass man das genau im Verlauf sehen kann.
Genau, die PISA-Studie wird ja regelmäßig erhoben und insofern kann man das, kann man da so einen Trend schon gut ablesen, und es gibt zwar gewisse Schwankungen in dem Zusammenhang über die letzten 20 Jahre, aber wesentlich hat sich da nichts verändert.
Ja, und woran liegt das jetzt? Vielleicht nicht nur, dass sich nichts verändert hat, aber auch, warum ist dieser Zusammenhang in Deutschland so besonders hoch?
Ein Erklärungsansatz, der in der Forschung diskutiert wird für eben dieses hohe Ausmaß an Chancenungleichheit in Deutschland, ist die im internationalen Vergleich frühe Aufteilung auf die verschiedenen Schulformen, die in Deutschland ja relativ früh eben in den meisten Bundesländern nach der 4. Klasse erfolgt. Mhm. Und diese Aufteilung erfolgt, wie eben schon thematisiert, sozial selektiv, wodurch sich eben soziale Herkunftsgruppen unterschiedlich auf die verschiedenen Schulformen verteilen. Und die Lernzuwächse in höheren Schulformen wie dem Gymnasium sind tendenziell größer. Und dadurch kann es zu Schereneffekten in der Kompetenzentwicklung kommen. Mhm. Und auch wenn es eine zunehmende Entkopplung zwischen der besuchten Schulform und den erreichten Schulabschlüssen gibt, also bestimmte Schulabschlüsse mittlerweile an verschiedenen Schulformen erworben werden können, so ist es doch so, dass der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule immer noch wichtig für den späteren Schulabschluss und auch für die spätere berufliche Position ist.
Okay, der Übergang auf die weiterführende Schule ist also so eine wichtige Gelenkstelle, auf die man schauen sollte. Und da spielen ja die Familien auch eine wichtige Rolle. Jetzt wenden wir uns ja mit diesem Podcast eben auch besonders stark an Familien, an Eltern. Was können denn Eltern, die weniger privilegiert sind und sich dennoch für ihre Kinder gute Bildungschancen wünschen, dafür tun?
Ja, ich würde hier ein paar Aspekte nennen, gleichzeitig aber auch auf gewisse Einschränkungen verweisen, die man eben auch nicht außer Acht lassen darf. Mhm. Also erstmal ist es so, wie auch schon angesprochen, dass schon vor Schulbeginn wichtige Weichen für den Erwerb von Kompetenzen gelegt werden und bereits die ersten Lebensjahre des Kindes wichtig für die weitere Entwicklung sind. Und aus der Forschung wissen wir, dass sich eine lange Dauer des Kita-Besuchs, also nicht erst ab 3 Jahren, sondern schon vorher, positiv auf die späteren schulischen Kompetenzen auswirkt. Also ein früher Besuch der Kita des Kindes ist vorteilhaft. Mhm. Und auch eine gute Kita-Qualität hat entsprechend förderliche Konsequenzen. Allerdings ist es aktuell so, dass es deutliche soziale Disparitäten in der Kita-Nutzung bei den unter 3-jährigen Kindern gibt. Also sozial privilegierte Eltern ihre Kinder dort stärker anmelden. Und tendenziell ist auch der Zugang zu qualitativ hochwertigen Kita-Einrichtungen sozial selektiv. Genau. Und dabei muss man aber natürlich auch im Blick behalten, dass einmal in Zeiten des Mangels an Kita-Plätzen überhaupt auch ein Platz verfügbar sein muss, wo ich mein Kind anmelden kann. Und man darf natürlich auch nicht die finanziellen Kosten eines Kita-Platzes vergessen. Also auch wenn man sein Kind eigentlich gern früh extern betreuen lassen würde, ist es aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht immer möglich. Im Hinblick auf die Schulzeit ist es so, dass Studien zeigen, dass elterliches Engagement und Elternbeteiligung in schulischen Belangen sich in verschiedenen Aspekten positiv auf die Schulleistung von Kindern und Jugendlichen auswirken können. Also das kann einmal eine förderliche Lernumgebung zu Hause sein, wenn mit den Kindern gemeinsam gelesen wird und diese einen richtigen Platz zum Lernen und für die Hausaufgaben haben und auch, dass Eltern sich für die schulischen Belange der Kinder interessieren, gemeinsam mit ihnen üben und bei schulischen Problemen soweit möglich unterstützen. Generell aber auch die Kommunikation über Bildung in der Familie und die Bedeutung von Bildung, also das Sprechen auch über die Zukunft und Berufspläne des Kindes sind relevant. Und dann ist auch die Beteiligung der Eltern in der Schule förderlich, also wie zum Beispiel das Engagement der Elternvertretung oder die Mithilfe bei Schulveranstaltungen. Hier muss man aber natürlich auch wieder berücksichtigen, dass gerade weniger privilegierten Eltern eher Grenzen in der Elternbeteiligung gesetzt sind, also aufgrund von finanziellen oder zeitlichen Limitationen, das vielleicht nicht immer so möglich ist. Oder auch sprachliche Barrieren bestehen können bei einer Migrationsgeschichte, die dann die Kommunikation mit den Lehrkräften herausforderungsvoller gestalten können.
Okay, also zusammengefasst, es gibt durchaus Möglichkeiten, aber es ist eben auch herausfordernd und nicht für jeden gleichermaßen möglich. Mhm. Und in diesem Zusammenhang eben dann wieder die wichtige Rolle, die eben Kitas und Schulen haben. Wie tragen denn diese Institutionen des Bildungssystems dazu bei, die Auswirkungen des sozialen Hintergrunds auf die Bildungschancen zu minimieren?
Ja, wie eben schon angesprochen, bestehen eben in den Elternhäusern unterschiedlich förderliche Sozialisationsumgebungen für die Kinder, sodass Kinder bereits mit unterschiedlichen Startchancen die Schule beginnen. Und ja, wie Sie schon sagen, Kitas und Schulen sind außerhäusliche Lernumgebungen, die potenziell kompensieren können für diese Unterschiede im Elternhaus. Und die Kitas, gerade qualitativ hochwertige Kitas, wirken sich, wie eben schon gesagt, positiv auf spätere schulische Kompetenzen aus. Dadurch, dass aktuell die Kitas für Kinder unter 3 Jahren und qualitativ hochwertige Kitas jedoch stärker von sowieso schon privilegierten Kindern besucht werden, können diese nicht kompensieren für soziale Bildungsungleichheiten wirken, sondern verstärken die Ungleichheiten eher. Wenn man die Schulen betrachtet, dann ist es so, dass die Schere in den Kompetenzen eben bereits vor Schuleintritt besteht und danach die Entwicklung der Kompetenzen verschiedener Herkunftsgruppen relativ parallel verläuft, also beziehungsweise sich die Unterschiede jedenfalls nicht mehr deutlich vergrößern. Man kann sehen, dass die Schulen kompensierend wirken. Es ist so, dass in der schulfreien Zeit sich die Kompetenzen unterschiedlicher sozialer Herkunftsgruppen nämlich stärker auseinanderentwickeln als während der Schulzeit, was in den sogenannten Sommerlochstudien, insbesondere in den USA, untersucht wurde. Also Studien, die den Einfluss der schulfreien Zeit in den Sommerferien betrachten. Und da zeigt sich, dass die Leistungsentwicklung von Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft in der schulfreien Zeit stärker auseinandergeht als in der Schulzeit. Also Schulen wirken also entsprechend kompensierend. Die Lehrkräfte können aber natürlich auch nicht alle Unterschiede, die bestehen, ausgleichen. Und wenn wir die Befunde der aktuellen IGLU-Studie anschauen, also der Internationalen Grundschul-Leseuntersuchung, ja, dann ist es so, dass ein Viertel der getesteten ViertklässlerInnen in Deutschland nicht die Mindeststandards im Lesen erreicht. Also diese Kinder haben eine geringe oder sehr geringe Lesekompetenz und werden daher auch in anderen Fächern später voraussichtlich Schwierigkeiten haben. Also diese Mindeststandards müssten daher eigentlich möglichst von allen SchülerInnen erreicht werden und das unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
Okay, also so ist es, wenn ich es richtig sehe, ist früh anzufangen, ist besonders wichtig. Die Schulen können helfen, können aber eben auch keine Wunder bewirken. Und es reicht aber eben auch noch nicht, ne? Das ist ja wirklich ein sehr bedenklicher Befund. Ein Viertel der getesteten Viertklässlerinnen keine Mindeststandards in Lesen. Was müsste denn zusätzlich getan werden, um das zu verbessern?
Wie Sie es auch schon gerade angesprochen haben, wäre ein Ansatz wirklich möglichst früh anzusetzen, um zu kompensieren. Das heißt, einfach den vorschulischen Bereich stärker in den Blick zu nehmen. Weil hier können frühzeitig für die Schule relevante Kompetenzen gefördert werden und es können auch frühzeitig Defizite identifiziert werden. Mhm. Dann liegt auch ein Potenzial in der Ganztagsbeschulung. Es gab zwar einen Ausbau von Ganztag in Deutschland, aber der hat bisher noch nicht die erhofften Wirkungen auf den Abbau von Bildungsungleichheiten gehabt. Und hier müsste stärker ein Fokus auf qualitativ hochwertigen Ganztag gelegt werden und Konzepte zur gezielten Kompetenzförderung bereitgestellt werden. Und dann geht es aber auch darum, Ungleiches ungleich zu behandeln. Das heißt, Schulen und Kitas, die sich in herausfordernden sozialen Lagen befinden, besonders zu fördern und personell und materiell zu unterstützen.
Vielleicht mal ganz kurz als Zwischenfrage, Schulen in herausfordernden Lagen, sind das die oft als Brennpunktschulen in der Presse titulierten Einrichtungen? Ist das richtig?
Ja, genau. Allerdings ist die Bezeichnung problematisch, weil eine als Brennpunktschule bezeichnete Schule trägt die Stigmatisierung ja schon im Namen.
Das stimmt.
Und damit werden eben allerlei Stereotype aktiviert, wie gewalttätige SchülerInnen, und es wird eben auf Probleme fokussiert. Und daher soll die Bezeichnung dieser Schulen weg von einer Defizit- und Problemorientierung hin zu einer Ressourcen- und Potenzialorientierung gehen und eben stärker auf eine Lösungsperspektive fokussiert werden.
Absolut nachvollziehbar. Dann vielleicht anders gefragt, warum genau ist die Lage dieser Schulen herausfordernd? Was gibt es da für Schwierigkeiten?
Diese Schulen befinden sich in Wohngegenden, die mit verschiedenen sozialen Herausforderungen konfrontiert sind. Solche Gegenden wurden auch als soziale Brennpunkte bezeichnet. Also hier findet sich ein hoher Anteil an Personen, die gesellschaftlich benachteiligt sind, Personen mit niedriger Bildung, Personen, die Unterstützungsleistungen beziehen, in finanzieller Armut sind. Es gibt wenig Wohnraum, oft haben die Bewohner eine Migrationsgeschichte. Und solche sogenannten sozialen Brennpunkte sind das Resultat sozialer Segregation. Und da die Kinder normalerweise dort eingeschult werden, wo sie wohnen, findet sich die Konzentration an sozialen Herausforderungen dann auch an den Schulen wieder. Und diese Schulen haben dann zusätzlich oftmals noch größere Probleme, Lehrkräfte zu finden. Und sie haben auch eine höhere Fluktuation im Kollegium, was gerade eben in den aktuellen Zeiten des Lehrkräftemangels, wo es sowieso schon schwierig ist, Lehrkräfte zu finden, dann eine zusätzliche Herausforderung darstellt.
Ja, in der Tat, das sind wirklich viele Herausforderungen. Aber ich hatte ja unterbrochen. Sie waren gerade dabei zu beschreiben, was es denn zusätzlich braucht, um den Einfluss des sozialen Hintergrunds zu verringern.
Also insgesamt ist es einfach wichtig, möglichst früh bei den Kindern anzusetzen und einen Fokus darauf zu setzen, dass Mindeststandards im Lesen und im Rechnen erreicht werden. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen und die Ressourcenausstattung an Schulen in herausfordernden Lagen wirklich massiv verbessert werden. Also es braucht zusätzliche Gelder, die jedoch auch zielgerichtet und effektiv eingesetzt werden müssen. Also das heißt, es muss eine Zielperspektive geben, was mit dem Geld passieren soll, und es muss dann auch geprüft werden, inwieweit diese Ziele erreicht wurden. Ja, es gibt oder es gab und gibt bereits verschiedene Initiativen des Bundes und der Länder, um Schulen in herausfordernden Lagen zu unterstützen. Aktuell relativ stark in den Medien präsent ist das geplante Startchancenprogramm der Ampelkoalition, mit dem 4000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Kindern eine spezielle finanzielle Förderung erhalten sollen. Ein bereits laufendes Unterstützungsprogramm für Schulen in sozial herausfordernden Lagen ist die Initiative Schule macht stark. Der Forschungsverbund wird hier bei uns am Institut koordiniert. Ja. Und das ist eine auf 10 Jahre angelegte Initiative, in der Lehrkräfte und Schulleitungen mit WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten, um konkrete Maßnahmen und Ansätze für ihre einzelnen Schulen zu erarbeiten und dann auch zu erproben. Insgesamt bräuchte es zum Abbau sozialer Bildungsungleichheit aber auch Maßnahmen, die über das Bildungssystem hinausgehen und die einen gesellschaftlichen Konsens erfordern, und politische Maßnahmen in verschiedensten Bereichen, wie etwa der Sozialpolitik oder der Stadtentwicklungspolitik.
Also ein sehr weitreichendes Problemfeld, was man nicht nur mit einem Fokus wird beheben können. Sie haben das Schumanns-Programm angesprochen und die aktive Rolle, die dort Wissenschaft einnimmt. Wie ist denn der Forschungsstand zu Fragen sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem?
Ja, Sie hatten eingangs unsere Buchpublikation angesprochen. Ich hatte in den letzten Jahren in einem Projekt bei uns am Institut gearbeitet, wo wir die Forschung zu sozialer Ungleichheit im Bildungserwerb systematisiert haben. Das war das JESUB-Projekt, in dem haben wir alle Forschung von der frühkindlichen Bildung über die schulische Bildung bis zur beruflichen Bildung und Hochschulbildung aus dem deutschsprachigen Raum ab dem Jahr 2000 gesichtet. Und wir haben dann eine Forschungssynthese erstellt, also eine systematische Übersichtsarbeit über die Forschung, die es zu dem Thema gibt und auch die Forschungslücken. Und was wir gesehen haben, war, dass sich in allen Bildungsbereichen, die wir angeschaut haben und auch in allen untersuchten Bildungsaspekten, also wir haben sowohl die Beteiligung an Bildung, Bildungsabschlüsse, aber auch Noten und Kompetenzen betrachtet, also dass sich in allen diesen Aspekten soziale Disparitäten finden. Also Kinder aus privilegierten Familien haben beispielsweise eben höhere vorschulische Kompetenzen und erwerben später auch häufiger das Abitur und einen Hochschulabschluss. Wir haben aber auch gesehen, dass der Fokus der Forschung stark auf der Schule lag. Also soziale Ungleichheit im Gymnasialbesuch oder in den schulischen Kompetenzen ist sehr gut belegt, aber insbesondere im Bereich der vorschulischen Bildung und beruflichen Bildung bestehen noch Forschungsbedarfe. Und auch wenn es so ist, dass es schon sehr viel Forschung zur Existenz sozialer Ungleichheit im Bereich der Schule gibt, ist es so, dass oftmals noch der Blick auf die genauen Mechanismen fehlt. Also was genau zu den Bildungsungleichheiten führt und wo dann auch entsprechend angesetzt werden kann, um die Ungleichheiten abzubauen.
Also durchaus noch einige Forschungsbedarfe auch vorhanden. Gibt es denn Arbeiten in Ihrer Abteilung, die an dem eben von Ihnen genannten Projekt dann anschließen?
Die gibt es. Sich praktisch anschließende Frage an das GESO-Projekt, wie kann Bildungsungleichheit abgebaut werden, wird aktuell im Meta-Vorhaben Abiba Meta bearbeitet. Das wird am DIPF hier bei uns koordiniert und ist ein Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Jugendinstitut und der Freien Universität Berlin. Und das Meta-Vorhaben begleitet vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekte einer Förderrichtlinie zum Abbau von Bildungsbarrieren. Und in diesen geförderten Projekten wird verschiedenstes Wissen generiert, wie soziale Ungleichheit im Bildungserfolg reduziert und auch verhindert werden kann. Und im Meta-Vorhaben Abiba Meta werden zudem die vorliegenden Erkenntnisse zum Abbau von Bildungsbarrieren in Form von Forschungssynthesen systematisiert. Also es wird der bestehende Forschungsstand systematisch gesichtet und zusammengefasst. Und dabei wird auch nicht nur auf formale Bildungseinrichtungen wie die Schule geschaut, sondern es werden auch außerschulische Lernumwelten in den Blick genommen. Genau, und damit wird ein systematischer Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Abbau von Bildungsungleichheit bereitgestellt und es werden gleichzeitig auch Forschungslücken aufgezeigt.
Ja, dann zu guter Letzt vielleicht noch ein persönlicher Blick von Ihnen auf die Materie. Was möchten Sie denn mit Ihrer Forschung in diesem Bereich ändern?
Ja, für mich ist es wichtig, für das Thema soziale Ungleichheit im Bildungssystem zu sensibilisieren, darüber zu informieren, dass es diese Disparitäten gibt und wie sie entstehen. Und ja, ich möchte gerne mit meiner Arbeit die Forschung zu diesen gesellschaftlich so wichtigen Fragen weiterbringen.
Ja gut, da kann ich ja nur viel Erfolg wünschen, denn es ist ja wirklich ein sehr dringliches Thema. Das haben Sie ja mehr als deutlich gemacht. Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Erläuterungen und ich wünsche weiter viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank und ich danke Ihnen.